Schönen guten Morgen. Vielen Dank, Peter. Ich komme nachher auch zu dir. Ich kenne dich und ich habe die Antworten auch. So, unser Text steht heute in Johannes 13 und ich lese es nach der Genfer Übersetzung. Johannes 13, die Verse 1 bis 17. Wunderschön, dass es so voll ist heute Morgen. Freut mich. Und diese Kreativität auf der Bühne, das ist schon klasse. Der Text. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten, die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, den Sohn von Simon Ischariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und bat sich ein leinenes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« »Nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Jesus entgegnete, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Da rief Simon Petrus, »Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf.« Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde, das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. »Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch?« fragte er sie. »Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt.« Soweit unser Text. Die Disziplin im Dauerfußwaschen ist bereits erfunden. Irgendein Jugendkreis, junge Leute, haben das sich zur Aufgabe gemacht, um mit dem Dauerfußwaschen ins Guinness Buch der Rekorde einzuziehen. Und sie haben das geschafft. Die Utensilien waren da schnell besorgt, Schüssel, Schürze, Schwamm und Seife. Nun nur das Problem, woher die Leute nehmen. Wo sollen so viele Dreckfüßler herkommen? Und wer gibt denn schon gerne zu, dass unter den blütenweißen Sonntagssocken der Modergeruch und der Restschweiß aus den Gartenstiefeln von eben vergangenen Samstag versteckt ist? Nein, auf keinen Fall. Wie ist das denn heute Morgen hier? Machen wir die Probe aufs Exempel. Wer würde sich von mir die Füße waschen lassen? Nee, das sind zu viele. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass es mir Spaß machen würde. Also ich will keinem heute Morgen die Füße waschen und erst recht nicht den Kopf. Der Text führt uns in die Zeit kurz vor der Passion. Und trotzdem passt es auch in die Adventszeit. Es ist gut, erinnert zu werden, dass das Kommen Jesu kein sentimentales Ereignis war, sondern Zeichen der größten Liebe. Und darum geht es heute. Habe ich das erste Bild? Ich habe keinen Clipser. Ja, danke schön. Jesus weiß, dass seine Zeit auf der Erde zu Ende geht. Und er weiß auch, dass der Verrat des Judas in dessen Herz bereits geplant ist. Das sind die Abschiedsreden Jesu. Oder besser, die letzten Anweisungen und Unterweisungen an seine Jünger. Er weiß, wenn sie den Abendmahlsaal verlassen, wird er in Gethsemane seine schlimmste Nacht durchleiden müssen. Werden die Soldaten kommen und sein Leiden und Sterben seinen Lauf nehmen? Von der innigen Gemeinschaft mit dem Vater wird er in die tiefste Verlassenheit am Kreuz gestürzt werden. Das steht ihm bevor. Der erste Punkt, der ganz andere Herrschaftsantritt. Und die Liebe zu den Menschen. Wer in die Weltpolitik hineinschaut, der konnte es schon öfters beobachten, dass man die Herrscher nach der Machtergreifung sogenannte Säuberungsaktionen durchgeführt haben. Da wurden alle auffälligen Gegner weggesperrt, neutralisiert. Und manchmal geht es auch in den Betrieben so zu und vielleicht sogar auch in unseren Gemeinden. Und Jesus kannte den Plan seines Vaters. Er wusste um seine Bevollmächtigung durch seinen Vater. Und er wusste auch, dass er in Kürze auf dem Thron bei seinem Vater sitzen wird. Mit der höchsten Ausstattung an Vollmacht, die es gibt. Im Himmel und auf der Erde. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Und dann zieht er sozusagen als erste Amtshandlung und wäscht seinen Jüngern die Füße, nicht den Kopf, die Füße. Das ist das Erste, was dreckig wird und vielleicht das Letzte, das man reinigt. Obwohl eine Säuberungsaktion menschlich gesehen durchaus sinnvoll gewesen wäre, Judas war schon vom Teufel inspiriert, ihn zu überliefern und Jesus wusste das. Doch Jesus tritt ganz anders an. Anstatt auf einem Streitross reitet er auf einem Esel ein. Das haben wir gehört vor kurzem. Anstelle von einem Schwert legt er sich die Schürze um. Anstelle von Tod bringt er das Leben. Jesus liebt dich ins Leben. Das ist sein Ziel. Und nichts ist größer als diese intensive Liebe für dein Leben. Psalm 23, diese Liebe wird dir folgen ein Leben lang, auf immer, ewig. Er legt seine Kleider ab, die ihm später von den Soldaten vom Leib gerissen werden. Er beugt sich tief, um seinen Jüngern zu dienen. Der Jesus, der am See Genezareth übers Wasser ging, vor dem die Dämonen zitterten, der einen Toten aus dem Grab gerufen hat. Er hat alle Macht und er geht auf die Knie. Das Zweite. Die notwendige Reinigung. Unvorstellbar. Jesus übernimmt den Sklavendienst beim gemeinsamen Abendessen mit den Jüngern. Füße waschen zur Zeit Jesu, war das eine notwendige Handlung und wiederkehrende Handlung, auch eine Ehrerbietung an den Gast, den man in sein Haus einlädt. Die Straßen waren unbefestigt und staubig. Bei Regenwetter wurde alles zu einem tiefen Morast. Füße waschen war ein notwendiges Muss für alle Beteiligten. Deshalb stand an jedem Hauseingang eine Schüssel mit Wasser oder ein festes Becken. Zumeist wurde der Dienst von Sklaven oder Mägden verrichtet. Nur in besonderen Fällen in ganz besonderer Ehrerbietung übernahm der Hausherr diese Aufgabe. Vielleicht kennen wir die Geschichte der Sünderin, die kam und Jesus die Füße mit dem teuren Öl gewaschen hat. Jesus ist mit seinen Jüngern zum letzten gemeinsamen Essen in einem Obergemach zusammengekommen. Wenn das Haus und dieser Raum gehörten, können wir nicht gesichert sagen, jedenfalls keinem der anwesenden Jünger. Keiner war somit Hausherr. Keiner konnte seinem Knecht oder seiner Magd die Fußwaschung anordnen. Und keiner sah sich veranlasst dazu. Es war ja keiner Gastgeber. Das Mahl hatte bereits begonnen. Die Jünger liegen noch vielleicht mit ungewaschenen Füßen zu Tisch. Eine Situation wie bei uns Pfaus, so in den letzten Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, nicht immer haben alle die Hände gewaschen. Und der Vater auch nicht. Es ist hier eine besondere Situation. Das Mahl hat bereits begonnen. Als Jesus aufsteht, das Essen unterbricht, es ist besonders wichtig und eine besondere Anschauungslektion für das, was Jesus noch mitgeben will. Jeder schaut auf, jeder staunt und erst recht, dass der Rabbi, der Meister, sich die Schürze umbindet, dass Jesus sein Oberkleid ablegt und den Sklavendienst übernimmt, eigentlich ein undenkbarer Vorgang. Irgendwie liegt über diesem Geschehen ein ganz, ganz tiefer Ernst. Keiner hat bisher geredet oder widersprochen oder sich gewehrt. Ich stelle mir die Szene schon vor. Alle haben das einfach geschehen lassen. Vielleicht stumm, schweigend, vielleicht auch irgendwie etwas peinlich berührt. Vielleicht mit dem Gedanken, das wäre doch eigentlich meine Aufgabe gewesen. Nicht so Simon Petrus. Und so kennen wir den. Er reagiert doch eigentlich ganz korrekt. Wenn er sagt, in Ewigkeit wirst du mir die Füße nicht waschen, so weit kommt's noch, dass du mir dienen musst. Ist euch das schon mal passiert? Da hat man Gäste, das Essen ist fertig, man hat meistens meine Frau gemacht. Meine Frau räumt den Tisch ab und ich habe ein total wichtiges Gespräch mit einem Gast. Dann mittendrin steht der Gast plötzlich auf und hilft meiner Frau. Dumm gelaufen. Das ist auch nicht gut, wenn ich dann hinterherkomme und auch noch eine Gabel raustrage oder sowas. Petrus war diese Aktion zu viel. Dass der Meister dem Lehrling, der Rabbi, dem Jünger die Füße sauber macht. Petrus lässt sich auch von der ersten Antwort Jesu nicht beruhigen. Er ist leidenschaftlich für seinen Herrn unterwegs. Er hat Jesu Macht und auch seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Er weiß, dass Jesus der Herr ist und er der Diener. Und das Handeln von Jesus passt für Petrus absolut nicht zu diesem Verhältnis. Doch, sagt Jesus, es ist notwendig, Petrus. Du wirst es später verstehen. Und Jesus meint die Zeit nach seinem Sterben und Auferstehen. Doch Petrus ist beharrlich. Niemals und in Ewigkeit nicht, sagt er. Und es spricht für Petrus und für seine Liebe zu Jesus, seinem Herrn, für die Achtung und Wertschätzung. Wenn schon das Versäumnis, dann nicht auch noch die Ausführung von diesem Tun. Petrus als Israelit kannte die Gepflogenheiten, auch der weiteren rituellen Waschungen und Reinigungen, wusste, was es heißt, unrein zu sein, keine Gemeinschaft im Tempel zu haben, keinen Zutritt. Wir kennen das auch aus der Geschichte des barmherzigen Samariters. Die beiden ersten Menschen, die auf den Niedergeschlagenen trafen, kamen aus Jerusalem, aus dem Tempel. Sie hatten sich dort gereinigt und sie wollten sich jetzt nicht schon wieder verunreinigen. Jesus erklärt seinen Jüngern erneut, dass diese symbolische Handlung der Fußwaschung auf etwas weit Größeres verweist. und es um viel mehr geht als um saubere Füße. Es geht um die Frage, wer wirklich zu Jesus gehört. Das ist heute Morgen die Frage. Hast du die Liebe Jesu erfahren? Nur derjenige, dem Jesus die Sünde abgewaschen hat, der gehört wirklich zu ihm. Sonst hat er keinen Anteil an dem ewigen Erbe, das Jesus Christus für uns erworben hat. Mit dieser Antwort trifft Jesus Petrus mitten ins Herz. Und dann kennen wir ihn wieder, sodass seine Ablehnung um 180 Grad gedreht wird. Petrus erkennt, wenn es um das himmlische Erbe geht, dann reicht es nicht, wenn mir die Füße gewaschen werden. Der Rest muss auch gewaschen werden. Wenn ich dir die Füße nicht wasche, kannst du nicht zu mir gehören. Und hier wird das Anschauungsbeispiel der Fußwaschung zum Beispiel für Jesu Stellvertretung. Es gab keinen niedrigeren und keinen schwereren Weg für Jesus als den weiteren Weg in den Garten Gethsemane zum Verhör, zur Gottverlassenheit am Kreuz, und Jesus ging ihn. Er hat den Dienst der völligen Reinigung und Stellvertretung für mich übernommen. Deshalb sagt Jesus zu Petrus, wenn ich dir die Füße nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Und Petrus begreift das sofort. Fast überspitzt wirkt dieser radikale Umschwung in Vers 9. Herr, dann wasche mir auch das Gesicht und die Hände, dann brauche ich ein Vollbad. Wenn dann ganz. Das ist die Aufforderung an uns. Wenn du mit Jesus lebst, dann leb ganz mit ihm. Dann liefer dich ihm ganz aus. Seine Liebe zu Jesus und das absolute Verlangen, ich will zu Jesus gehören, im Neuen Testament, ist das an vielen Stellen beschrieben. Es gibt da keinen Gerechten, auch nicht einen. Alle sind abgewichen, alle mangeln des Ruhmes. Es gibt den Weg der Selbsterlösung des Menschen nicht. Die Rettung kann nur von außen, von Gott kommen. Dafür ist Jesus gestorben und auferstanden. Der Mensch ist gefordert, sich die weißen Fassadensocken ausziehen zu lassen und Jesus an sein Herz heranzulassen. Dort steckt die Not von uns Menschen. Es ist ein klares Wort Jesu, es gibt keinen anderen Weg, als von Jesus gewaschen zu werden. Keinen Spielraum, nicht meine eigene Leistung. Die Versuche des Menschen von der Erde zum Himmel sind alle misslungen, reichen alle zu kurz. Die Hilfe kommt vom Himmel zur Erde. Drastisch ist das ja schon deutlich geworden bei den Hirten. Euch ist heute der Retter, der Heiland geboren, vom Himmel gekommen auf die Erde, der Messias, der Herr, und das ist Weihnachten. Entlasten, wenn ich sagen kann, ich glaube an Jesus und er hat alles für meine Gerechtigkeit getan. Vers 10 beinhaltet noch eine Verfeinerung. Wer gebadet, wer gereinigt ist durch die Stellvertretung Jesu, wer das im Glauben bereits angenommen hat, der braucht nicht wieder ein Vollbad. Die Erlösung gilt für alle Ewigkeit, weil Jesus die Garantie für dich übernimmt. Es reicht die tägliche Bitte um Vergebung für die Fehler, die auch wir Christen noch machen. Ihr seid rein, sagt Jesus. Was für ein Wort an die noch so fehlerhaften Jünger. Ihr seid rein. Was für ein Wort an Menschen, die Jesus nachfolgen. Ihr seid rein. Obwohl unsere alte Natur uns immer wieder einholt und überlistet und verklagen wollt. Ihr seid rein. Lass dir das heute Morgen sagen, gerade wenn du in Anfechtung steckst. Und dann kommt noch ein trauriger Nachsatz. Der hat mich getroffen. Ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter schon längst. Es fällt auf, dass Jesus seinen Jünger Judas nicht vom Tisch wegschickt. Noch nicht einmal vom Essen ausschließt. Es ist Judas, von dem es in Vers 30 heißt, er ging hinaus und es war Nacht, ohne Jesus, bleibe ich in der Unreinheit und Dunkelheit. Aber nicht alle ist eine unendlich schwere Aussage. Ich hoffe, dass dieser traurige Nachsatz heute Morgen auf niemanden zutrifft. Hier. Sonst muss das dringend geändert werden. Das Kommen Jesu gilt allen, die dazu Ja sagen, ohne Ausnahme. Und Judas ging weg. Geh nicht weg. Komm zu Jesus. Jesus bringt aber noch eine erweiterte Anwendung der Fußwaschung. Es gibt geistlich gesehen die erste Waschung, die Reinigung vor Gott bei der Bekehrung, die einen Menschen vor Jesus in aller Gerechtigkeit stellt. Diese Reinigung findet einmal und ganz grundsätzlich statt. Doch sie haben wir ein ewiges Erbteil bei Gott in Christus. Und nun wendet Jesus das Bild der Fußwaschung auf unser geistliches Leben nach der Bekehrung an. Auch Kinder Gottes sündigen, das wissen wir aus unserem eigenen Leben nur zu gut. Und wir brauchen dieses tägliche zu Jesus kommen und zu sagen, Herr Jesus, ich habe es heute wieder nicht geschafft. Ich lege mich jetzt ins Bett und ich bitte dich wieder um Vergebung. Aber es ändert nichts an meinem heiligen Stand vor Gott. Ich bin gerechtfertigt. Und es ist notwendig, dass ich diese Zwiesprache mit meinem Herrn Jesus habe, damit mein Glaube gesund bleibt. Das dritte Bild. Jesu Beispiel und Vorbild der Liebe. Nachdem nun alle 12 Jünger ausschließlich Judas durch sind, nimmt Jesus die Schüssel. Er gießt das Dreckwasser weg, er bindet sich die Schürze ab, zieht seine Oberkleider wieder an, legt sich wieder zu Tisch und fragt in Vers 12, versteht ihr, was ich gerade getan habe? Da wäre ich gern dabei gewesen. Habt ihr verstanden, fragt Jesus seine Jünger? So sollt ihr jetzt untereinander dienen, bereit zur Vergebung. Ihr habt mein Beispiel, dem sollt ihr folgen. Ihr nennt mich Rabbi, ihr nennt mich Meister. Und es stimmt, ihr habt ja recht. Dann aber handelt auch so. Merkt ihr die Reihenfolge? Nachdem Jesus seine Jünger für rein erklärt hat, sagt er, jetzt liebt, jetzt handelt wie ich. Nehmt ein Beispiel an mir, nicht weniger, nicht geringer als nur an mir, Jesus. So dient auch ihr untereinander. So dient auch ihr in dieser Welt. Das ist ein Grundsatzauftrag für jeden Jesus-Nachfolger. Seid euch für keinen Dienst zu schade. Beugt euch immer in die Not der Welt hinunter. Stört euch nicht am Dreck, der an den Menschen klebt. Jesus hat es auch nicht getan, noch nicht einmal an Judas. Jesus tut in seiner Liebe für uns Menschen diesen Dienst und bringt damit zum Ausdruck, dass seine Jünger in diese Fußstapfen gehen sollen. Und dann bringt Jesus seinen Jüngern noch eine letzte wichtige Lektion bei. Diese Dienstbereitschaft soll auch ihr Leben prägen und bestimmen. Und so eine Gemeinde wünscht sich Jesus. Und Jesus sagt, was ihr tut, was tut ihr denn schon Besonderes, wenn ihr die liebt, die auch euch lieben? So handeln auch die Sünder. Liebt die, die nicht auf eurer Prioritätenliste ganz oben stehen. Tut denen etwas Gutes. Das wird eine große Belohnung haben. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, Gemeinschaft, die trägt. Unsere Aufgabe und Verantwortung ist es, in Liebe zueinander zu stehen, einander zu dienen, einander zu vergeben. Und es darf eigentlich in einer Gemeinde keine Unversöhnlichkeiten geben. Und dann tu diesen Dienst. Du wirst Füße finden, die in Liebe gewaschen werden müssen. Wäre es nicht eine gute Übung, genau in dieser Adventszeit das zu üben und denjenigen auf die Prioritätenliste zu nehmen, der mir nicht so nahe steht? Wir dürfen nicht nur staunen über die Fußwaschung, wir sollten sie als Gemeinde leben. Es geht nicht darum, ein schlechtes Gewissen zu machen mit dieser Aussage oder Druck auszuüben. Es geht darum zu begreifen, wir haben den größten König, der ein Vorbild des Dienens gegeben hat. Und als Königskinder wollen wir diese Art leben. Wir haben einen dienenden König. Wir wollen dienende Nachfolger sein. Amen. Ich will beten. Herr Jesus, es gibt nichts Größeres als deine Liebe zu uns. Und wir danken dir für dieses Geschehen, das wir anschauen dürfen. Wir danken dir für dein Wort und das uns so fröhlich Mut macht, dir hinterher zu gehen und zu lieben, wie du das getan hast, auch wenn wir das in dieser Vollkommenheit gar nicht können. Aber wir wollen es mit deiner Kraft und mit deiner Liebe tun, so unterwegs zu sein, weil wir erlöste Menschen sind, die du ins Leben geliebt hast. Amen.